Ja, Einleitung zum zweiten Korintherbrief ist gar nicht unbedingt so einfach. Ist ein bisschen trockenes Material, würde ich mal sagen. Aber wir wissen, die Bibel ist ja ein Lehrbuch. Die Bibel ist ein Lesebuch, ja. Ich würde sagen, lies die Bibel immer mal wieder durch. Manche lesen sie jedes Jahr einmal durch. Das ist gut und wichtig. Aber das darf nicht die höchste Priorität sein. Die höchste Priorität der Bibel ist, sie ist ein Lehrbuch und sie möchte, dass wir in diese Lehre hineinkommen. Der größte Teil des Neuen Testamentes ist an Gemeinde geschrieben und in Bezug der Lehre. Das Höchste ist dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Die Bibel sagt im Epheserbrief zum Beispiel, dass wir geöffnete Augen bekommen bezüglich der Selbsterkenntnis Gottes. Ich sage jetzt vielleicht etwas Dummes, ich weiß es nicht. Evangelisation gehört nicht in die Gemeinde. Ja, die Augen groß. Du musst im Alltag evangelisieren und die Menschen erreichen. Es ist auch richtig, dass man das Evangelium immer mal wieder in eine Lehrbotschaft einpackt. Es ist auch sehr wichtig, dass eine Gemeinde sagt, so jetzt machen wir mal eine Woche Evangelisationswoche, wo wir Menschen einladen. Aber viele Gemeinden machen den Fehler, die meinen, Sonntag für Sonntag müsse evangelisiert werden. Nein, das ist nicht das, was die Bibel will. Die Bibel will, dass Gemeinde gelehrt wird, unterrichtet wird. Darum, ich wiederhole mich, der größte Teil des Neuen Testamentes richtet sich an Gemeinde Jesu, damit sie gefestigt wird, unterrichtet wird, in der Erkenntnis Gottes weiterkommt, damit dann die Einzelnen zugerüstet sind, die Mitmenschen draußen zu erreichen und dann auch natürlich in die Gemeinde zu bringen. Ja? Und was sagt die Bibel? 2. Timotheus 3,6, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, erstens zur... Erstens zur Lehre. Darum bin ich auch so froh, haben wir Gemeindebibelschule, auch WOBI, jetzt Breckerfeld oder EBTC und so weiter und so fort, dass Gemeinde unterrichtet wird. Ja, und das ist dann auch, da bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber, dass die Brüder sich da aufmachen und sich wirklich in die Bibel hineinknien, um uns die Bibelbücher zu unterrichten. Wir haben ja jetzt schon einige Bücher des Neuen Testamentes durchgenommen im Rahmen der Bibelgebetsstunde und jetzt werden wir dann nächste Woche mit Elia einsteigen in den Unterricht Vers für Vers des 2. Korintherbriefes. Apropos Korintherbrief, Einleitung. Ja, wie viele Korintherbriefe wurden denn geschrieben? Jawohl. Ich denke, die meisten wissen das. 4! Es wurden 4 Korintherbriefe geschrieben, aber nur 2 haben wir in der Bibel. Ja? Ist auch interessant, warum der Heilige Geist das tut, wissen wir nicht. 2 hat er weggelassen, sind heilsgeschichtlich nicht so wichtig. Und 2 hat er hineingenommen in die Bibel. Ich denke, ich gebe mal kurz oder ich versuche kurz einen Überblick zu verschaffen, wie es zu diesen Briefen gekommen ist. Also das war ja damals so, von Athen aus, der Apostel Paulus ist in Athen gewesen, auf dem Areopag, hat dort das Evangelium verkündigt und da haben sich relativ in dieser großen Stadt, er hat ja eine gewaltige Predigt gehalten, aber da haben sich relativ wenig Menschen bekehrt, da in Athen, in Griechenland. Und dann ist er von Athen weitergereist, nach Korinth, das war dann die nächste Station, er hat Korinth erreicht und in Korinth hat er 2 interessante Personen kennengelernt, die gleichen Handwerks waren wie er, also war ja Theologe, Schriftgelehrter, ja, aber er war Apostel, aber er war auch Zeltmacher, interessant, und da hat er Aquila und seine Ehefrau Priscilla kennengelernt und hat dann mit ihnen zusammen sein Geld verdient und hat mit ihnen zusammen auch gedient. Und er hat dann in Korinth evangelisiert und da haben sich dann etliche bekehrt und dann hat er eine Gemeinde gegründet. Und als die Gemeinde dann entstanden ist, hat er was sofort gemacht? Unterrichtet. Sie können das lesen durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Die Reihenfolge war immer so. Paulus geht in eine Stadt, meistens zuerst in eine Synagoge. Er evangelisiert und die Menschen haben sich bekehrt. Und sobald Gemeinde entstanden war, evangelisierte er nicht mehr. Er unterrichtete, er lehrte, er führte weiter und tiefer in die Zusammenhänge des Wortes Gottes. Und so war das auch in Korinth. Und dann hat er in Korinth, da ist er geblieben, wer weiß es, wie lange ist er in Korinth geblieben? 18 Monate, anderthalb Jahre und unterrichtete praktisch täglich die Korinther, damit sie in der Erkenntnis Gottes weiterkommen. Und nach diesen anderthalb Jahren dann, also diese 18 Monate, ist er dann von Korinth aus weitergereist nach Ephesus. Und da hat er dann auch wieder evangelisiert. Und da ist auch wieder eine Gemeinde entstanden. Und in Ephesus ist er ja, ich glaube, 2 Jahre geblieben, ja? 2 Jahre und hat täglich in dem Haus eines Tyrannus das Wort Gottes unterrichtet. Das war immer die Reihenfolge, immer dieselbe. Und darum ist das so wichtig, dass auch wir das machen. Und bitte, es gibt so gute Bücher heute, Kommentare. Lesen Sie die Bibel als Lesebuch, aber bitte nicht nur. Bitte nicht nur. Nehmen Sie sich auch mal vor, jetzt lese ich mal, ich sage jetzt mal, das Neue Testament, Timotheusbrief oder was. Und dann lese ich den mal Vers für Vers und dann mache ich mir Randbemerkungen, dann nehme ich mal einen Kommentar, lese das dazu, damit sie in dem Wort Gottes weiterkommen. Aber ich will nicht abschweifen. Also, er reist von Korinth jetzt nach Ephesus und sagen wir mal zwischenzeitlich, vielleicht war das schon auf dem Weg in Ephesus oder er war gerade in Ephesus angekommen, da hörte der Apostel Paulus, der sich ja sehr um seine Gemeinden kümmerte, das war ihm ja so ein Herzensanliegen, hat ja gesagt, ich bete und flehe unter viel Tränen Tag und Nacht für alle Gemeinden. Porchala. Unheimlich. Unheimlich. Und dann hörte er zwischenzeitlich eben von Problemen, die in Korinth entstanden sind, und da schrieb er einen Brief. Und der Brief ist uns nicht erhalten. Wir wissen nicht genau, was da drin steht, aber Sie können mal lesen, vielleicht für sich, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 5 und Vers 9, da erwähnt er das. Man weiß nur, es ging um tragische Verhältnisse, um unmoralische Verhältnisse in Korinth, die entstanden waren, und dann schrieb er einen Brief, und der ist uns nicht erhalten. Daraufhin aber dann haben die Korinther ihrerseits dem Apostel Paulus einen Brief geschrieben. Das erwähnt er in 1. Korinther 7,1. Da sagt er zum Beispiel, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und in dem Brief, den die Korinther also an Paulus gerichtet haben, da hatten sie viele, viele Fragen. Es ging um Rechtsstreitigkeiten, es ging um Eheverhältnisse, es ging um Heiraten, wie soll das gehen? Es geht um Götzenopferfleisch, um das Abendmahl ist es gegangen. Das waren alles Fragen, die die Korinther hatten. Es ging um Kopfbedeckung, ja? Wie soll man sich da verhalten? Es ging um Auferstehung und so weiter. Und dann hat der Paulus, der hat sich dann hingesetzt aufgrund dessen, weil er auch in Ephesus noch zusätzlich gehört hatte, dass es zu Parteiungen in Korinth gekommen war, hat er sich hingesetzt und hat den 1. Korintherbrief geschrieben, der uns in der Bibel erhalten ist. Und diesen 1. Korintherbrief, wo er all diese Fragen beantwortet, wo er auch auf diesen Spaltgeist eingeht, den hat er dann durch Timotheus den Korinthern von Ephesus aus überbringen lassen. Aber da war die Geschichte noch nicht zu Ende. Es war dann sage und schreibe so, dass später, irgendwann im Laufe der Zeit, besuchte der Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth selbst. Ja? Das lesen wir 2. Korinther Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 13, Vers 2. Er hat sich aufgemacht, weil er sich so viel Sorgen machte um die Korinther. Wie läuft es denn jetzt da? Und dann hat er die Gemeinde besucht und dieser Besuch war ein Desaster. War ein Desaster. Er nennt es selber als einen Besuch der Traurigkeit. Weil dieser Besuch hat nichts gebracht, in seinen Augen. Er hat gedacht, jetzt können, er könne mal dahin reisen jetzt und die ein bisschen da zurechtbringen und ihnen helfen und sie unterstützen. Aber die Korinther, die sind da gar nicht drauf eingegangen. Im Gegenteil, es gab alle möglichen Angriffe gegenüber seiner Person. Sehen Sie, im Reiche Gottes gibt es immer wieder Enttäuschung. Da nimmt man sich so viel vor und da setzt man sich ein und da betet man und man bereitet sich vor und dann bist du irgendwie oder hast ein Ziel mit deiner Familie, mit deinen Kindern oder wo auch immer, wie auch immer. Und dann bist du da und dann sagst du was oder möchtest das versuchen anzubringen und du merkst, passiert gar nichts. Da kann ich gleich gegen die Wand reden. Im Gegenteil, ich werde hier runtergeputzt. Ich werde hier fertig gemacht. Ja, das gibt's auch. Im Reich Gottes immer wieder, ja? Im großen Athen bekehrt sich eine Handvoll Menschen. Und an anderen Orten entsteht etwas Großartiges. So ist das im Reiche Gottes. Denkt da auch nochmal an die Entstehung des Liedes, ja? Welch eine Tragik dahinter steht und Gott wendet es zum Segen. Ja, und also dieser Besuch war nichts und dann hat er Korinth wieder verlassen. Und ist wieder nach Ephesus gereist und da hat er dann einen zweiten Brief geschrieben, von Korinth aus. Und diesen Brief nennt er Tränenbrief in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 4. Er wollte dann nochmal, er war so fix und fertig, er war so alle, sagen wir, ja, dass er sich dann hingesetzt hat und gesagt, ja, jetzt schreibe ich nochmal. Und da schüttet er so richtig sein Herz aus. Der Besuch hat nicht geklappt und jetzt schreibt er nochmal einen Brief und er versucht das und interessanterweise, dieser Brief ist auch nicht im Neuen Testament aufgenommen worden, aber er geht darauf ein und er sagt, dass dieser Brief, dieser Tränenbrief, war oder hatte heilsame Wirkung auf einmal. Ganz interessant, wie der Geist Gottes ganz verschieden wirkt und hilft und ja, die Situationen gebraucht, ja, den Besuch, nichts gewesen, jetzt schreibt er einen Brief und den gebraucht der Heilige Geist, macht den lebendig und siehe da, die Korinther, die taten Buße, die gingen auf viele Dinge ein und darüber hat sich der Apostel Paulus dann natürlich sehr gefreut, er hat aber auch vernommen, dass inzwischen andere Schwierigkeiten in Korinth gab, nämlich solche, dass sogenannte falsche Apostel sich eingeschlichen hatten. Das waren aller Wahrscheinlichkeit nach Judaisten, die das Gesetz vertraten. Und ja, das hat ihn dann auch wieder zugesetzt. Und dann hat er sich hingesetzt und hat einen weiteren Brief an Korinth geschrieben. Und dieser zweite Brief, dieser vierte Brief eigentlich, das ist dann der zweite Korintherbrief, den wir in der Bibel haben. Und den hat er dann durch Titus überbringen lassen. Und darin, in diesem zweiten Korintherbrief, der ist so ganz anders, das werden wir dann bald merken, wie der erste Korintherbrief, der ist so voller Freude und voller Trost und voller Zuversicht. Da drückt er seine Freude aus, auch darüber, wie sie zum Wandel gekommen sind. Ja? Also wie sie sich verändert haben in ihrem Tun und so weiter und so fort. Und ja, dass sie einsichtig geworden sind, darüber freut er sich. Aber er nutzt diesen zweiten Korintherbrief auch und er verteidigt sein Apostelamt ziemlich ausführlich in den letzten drei Kapiteln, ganz besonders stark, gegenüber denen, die die Gemeinde verführten und sich auch als Apostel ausgaben, aber gar keine waren. Ne? Falsche Lehre. Ja, gut, wann ist der zweite Korintherbrief geschrieben worden, die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander, kommt ja auch nicht drauf an, ist ja nicht heilsgeschichtlich wichtig, manche sagen 60 nach Christus erst, andere sagen 57 nach Christus, wieder andere sagen 55 ist der erste Korintherbrief geschrieben worden und dann 56 der zweite Korintherbrief. Ich glaube, das können wir auch so annehmen, wahrscheinlich ist das so, also 56 oder 57 nach Christus ist der zweite Korintherbrief geschrieben worden. Und der ist dann auch ein sehr persönlicher Brief. Also wahrscheinlich der persönlichste Brief im Neuen Testament neben dem Philipperbrief oder dem Philemonbrief. Die sind auch sehr persönlich. Aber der Korintherbrief gehört zu denjenigen, die mit am persönlichsten sind. Ich lese nun mal einen Vers, 2. Korinther Kapitel 2, Vers 4. Da sehen wir das, wie persönlich der gehalten ist. Denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich überreichlich zu euch habe. Was war das für ein Mann? Also wir hätten vielleicht reingekloppt oder irgendein, was weiß ich, für einen Brief geschrieben, ja? Und er, voller Liebe, wie ein guter Hirte, setzt er sich ein für seine Gemeinde. Was war das für ein Mann? Ach, wir im Rahmen der Einleitung, das weiß ich ja jetzt schon lange, wir werden gar nicht alles schaffen, ich muss dann irgendwo aufhören, aber ich habe mir gedacht, da sehen wir auch, was für einen Charakter der Apostel Paulus gehabt hat. Ja? Unheimlich, also da kann man nur sagen, der sagt nicht umsonst, werdet meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Ja? Gut, jetzt habe ich mir gedacht, ja, es gibt ja immer, sagt man, so einen Schlüsselvers für einen ganzen Brief. Schlüsselvers ist immer ein Vers, der schließt sozusagen das Verständnis des Briefes auf. Jetzt habe ich mir aber gedacht, beim Lesen und beim Überlegen in der Vorbereitung, habe ich mir gedacht, Mensch, warum mache ich das nicht mal anders? Ich mache das jetzt mal so, dass ich jedes Kapitel nehme und das einfach mal durchgehe und jedes Mal aus einem Kapitel einen Schlüsselvers ziehe, der uns Einblick und dann auch Überblick gibt über den gesamten zweiten Korintherbrief. Manchmal sind auch zwei Kapitel oder sogar drei Kapitel zusammengefasst in einem Schlüsselvers, weil der dann eben eine Thematik von mehreren Kapiteln überdeckt. Aber normalerweise hat jedes Kapitel einen Schlüsselvers. Und da beginne ich jetzt mal mit Kapitel 1. Das ist 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3. Das scheint mir dafür, für Kapitel 1, der Schlüsselvers zu sein. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit oder Erbarmungen oder Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Ach, ich finde das so köstlich, wie er hier beginnt. Das ist doch diese Aussage, da müssen wir drüber stille werden, die ist doch Tragkraft für unser Leben. Wir haben es mit einem Vater zu tun. Gott ist mein Vater geworden. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Weißt du, wie ein Vater oder eine Mutter, ja, die sehen in das Herz des Kindes. Und da geht es nicht immer nur darum, ja, und so, sondern da wirst du an die Brust gedrückt. Es ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes für seine Gemeinde, für seine Kinder. Man sieht das ja immer wieder, man hat es ja auch selber gemacht und man beobachtet es heute bei den eigenen Kindern, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Ja, da ist der Kleine, der tut sich weh oder die Kleine tut sich weh oder fällt. Und was macht die Mutter und manchmal auch der Vater, aber meistens machen es ja die Mütter. Die nehmen das Kind sofort auf, ja, und drücken es an ihre Brust. Und dann halten sie es fest und drücken es so an ihre Brust und dann kommt einem das vor, als würde die Mutter oder der Vater eben die ganze Sorge, den ganzen Schmerz des Kindes hineinsaugen in sein Herz. Ist das nicht ein schönes Bild dafür? Und so macht das Gott. So macht das Gott. Trägst du eine Sorgenlast, ja, gibt es doch auch da ein Lied, nicht wahr? All deine Anforderungen und Bedrängnisse und Nöte, die du hast, deine Verzagtheiten und Belastungen, denen du ausgesetzt bist, Vater der Barmherzigkeit, Gott allen Trostes. Das ist das Neue Testament. Das hat uns Jesus bereitet, erlangt in seinem Kommen, in seinem Sterben. Darf ich ganz praktisch fragen, bist du zurzeit angefochten, niedergedrückt? Vielleicht hast du Schuldgefühle. Auch dann denk daran, dass Gott ein Gott ist der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wenn wir niedergeschlagen sind und nicht mehr können, dann dürfen wir damit zu ihm kommen. Kapitel 2, da habe ich mir gedacht, jetzt in dem ganzen Kapitel geht es nämlich um diese Geschichte, Kapitel 2, Vers 8. Darum ermahne ich euch, ihm gegenüber Liebe zu üben. Darum ermahne ich euch, ihm gegenüber Liebe zu üben. Liebe zu üben. Die Liebe ist das Größte. Ja, worum ging's? Man weiß es nicht ganz genau. Es ging jedenfalls um einen Sünder innerhalb der Gemeinde. Manche denken ja, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 5, ist der Betreffende gewesen, da hatte der Sohn eines Vaters, hatte sexuelle Verbindung mit der Stiefmutter, also mit der Frau seines Vaters. Und das war natürlich ein ganz schlimmes Vergehen. Und manche meinen, dass er das anspricht und ihnen sagt, Mensch, den müsst ihr unbedingt in die Gemeindezucht tun. Ich habe einen solchen Mann schon in Satans Hand übergeben, in apostolischer Vollmacht. Also das war ganz tragisch. Kann sein, dass es um den Mann gegangen ist. Wir wissen es nicht ganz genau. Es kann auch um eine andere Sünde sich gehandelt haben. Aber auf jeden Fall, eins ist klar, diese betreffende Person, was immer da auch passiert ist, hat Buße getan. Die Gemeinde, die Korinther sind auf den Brief, diesen Brief des Paulus eingegangen, auf diesen Tränenbrief, und haben dann gesagt, ja tatsächlich, also das geht also nicht, jetzt müssen wir diesen Mann in Gemeindezucht tun. Gemeindezucht soll ja immer wieder wiederherstellen. Ja? Wenn dein Vater, deine Mutter dich erzieht, auch vielleicht mal etwas strenger, dann tun sie das ja nicht, um dich zu quälen, sondern damit wollen sie dich ja wieder auf die richtige Bahn bringen. Und selbst die Gesetze, die wir im Staat haben, dienen ja dazu, dass wir eigentlich wiederhergestellt werden. Und die Korinther sind darauf eingegangen und jetzt sehen wir, wie Paulus sofort super reagiert, seelsorgerlich reagiert. Er sagt ja auch, wenn ihr jemandem vergeben habt, habe ich sofort auch vergeben. Da gab es gar keine große Kontrolle mehr. Nicht noch, ja, wenn und aber, ist das auch richtig? Ich will da erstmal selber gucken und selber nochmal reden und so. Nein, nein, nein. Er hat das einfach akzeptiert. Und sehen Sie, der Paulus geht seelsorgerlich jetzt mit diesem Menschen um wie ein guter Hirte, mit größter Liebe und Sorgfalt, mit unheimlichem Taktgefühl spricht er die Sache an und dabei nennt er nicht einmal den Namen des Betreffenden. Nicht einmal. Warum nicht? Vergeben. Der Mann hat Buße getan. Er sagt, 2. Korinther 2, 5, wenn aber jemand traurig gemacht hat. Er sagt nicht der oder der. Diotrephes oder was weiß ich, ja, oder Pontius Pilatus. Er nennt keinen Namen. Wenn aber jemand, es ist einfach der jemand. Aber was er auch sagt, ja, wenn aber dieser jemand traurig gemacht hat, dann hat er in gewissem Maße alle traurig gemacht. Das bedeutet so viel wie Sünde zieht ja immer Kreise. Sünde, die wir tolerieren und dulden, begehen und darin vielleicht verharren, zieht meistens dann auch Kreise in Bezug auf die Familie oder in Bezug auf die Gemeinde. Das ist ja das Traurige, ja? Dass Sünde immer negativ ist und immer viele andere traurig macht. Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 6. Da geht es nämlich in diesem ganzen Kapitel um diese Thematik auch. Das ist immer, wie gesagt, ein Schlüsselvers, der uns das Kapitel aufschließt, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also hier hebt der Apostel Paulus die Wichtigkeit des neuen Bundes hervor. Er sagt, Leute, merkt euch das. Wir sind Diener des neuen Bundes, nicht des alten. Der alte Bund ist erfüllt. Hat Jesus alles erfüllt. Dann hat er den neuen Bund, das neue Testament eingesetzt. Und nun hat er uns Apostel berufen. Und wir als Apostel des Neuen Testamentes, wir sind Apostel des neuen Bundes. Und den machen wir groß. Den neuen Bund machen wir groß. Das stellt er Ihnen in diesem Kapitel vor Augen. Und er nimmt dann als Beispiel das Israel, das dem Herrn Jesus Christus nicht glauben wollte und im alten Bund gefangen bleibt. Bitte, ich sage es jetzt einfach mal so, gucken Sie sich bitte die ultraorthodoxen Juden mal an. Viele haben Sympathien mit ihnen, ich irgendwie auch, sind ja schließlich auch Menschen. Aber wir haben ja alle Menschen lieb, ob Araber, ob Juden, es spielt doch keine Rolle, ob Afrikaner oder Chinesen, alle Menschen sind von Gott geschaffen. Aber nur als Beispiel jetzt, die ultraorthodoxen Juden, ja, die wollen das Gesetz halten und die haben lange Zöpfe und sind in Schwarz gekleidet und Tradition und stehen an der Klagemauer und beten. Sie sind gefangen im alten Bund und das bringt ihnen alles nichts, gar nichts. Und dann sagt Paulus, sie haben die Decke, sie sind blind. Sie sehen nicht, sie können erst sehen, wenn sie zu Jesus Christus finden. Das ist die Botschaft. Der Kämmerer aus dem Morgenland, der nach Jerusalem gereist ist, um Gott zu finden, hat nichts kapiert. Hat Jesaja gelesen, hat nichts kapiert, da kommt er zurück, da kommt Philippus und sagt, ja, verstehst du auch, was du liest? Nein, bitte komm, erklär mir das. Und da fängt er an, ihm von dieser Stelle aus Jesus zu verkündigen. Und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Also Paulus hebt die Notwendigkeit hervor, dass wir als Diener des neuen Bundes uns erweisen müssen. Und es sind nämlich viel mehr Christen, jetzt erhebe ich auch den Zeigefinger, es sind viel mehr Christen und viel mehr Gemeinden, im alten Bund gefangen, als sie glauben. Neuer Bund. Alles ist Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, aber nützlich zur Achte, was, an wen, zu welcher Zeit, wo muss man teilen, was ist erfüllt, was ist noch nicht erfüllt. Ja? An wen ist zuerst geschrieben? Ganz wichtig. Diese Lehren. MacArthur schreibt dazu, ein wahrer Diener Gottes verkündigt den neuen Bund. Deshalb stellt Paulus in diesen Versen die Herrlichkeit des neuen Bundes heraus. Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Das ist jetzt der Schlüsselvers für Kapitel 4. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was will er damit sagen? Was meint er mit diesem Schatz? Damit meint er, wenn Sie jetzt das Kapitel lesen würden, die Herrlichkeit des Evangeliums des neuen Bundes. Vor allen Dingen die Lehre, die die Apostel Paulus auch und die anderen Apostel, die Apostel verkündigt haben, gebracht haben. Diese Lehre des neuen Bundes ist ja Evangelium. Das ist ja, Evangelium ist nicht nur die ersten vier Bücher des Neuen Testamentes und immer evangelistisch. Evangelium ist das ganze Neue Testament, das ist ein Überbegriff. Und der Schatz dieses Evangeliums, das ist diese Herrlichkeit, das ist ein Schatz in sich, die ganze Lehre des Neuen Testamentes. Und dann sagt er, ja, dieser Schatz befindet sich in irdenen Gefäßen. Was heißt, will er damit sagen? Seht einmal, Gott hat uns das Evangelium, uns diese Lehre anvertraut und in uns hineingelegt, die wir eigentlich nur ein schwaches, irdenes Gefäß sind. Wir sind doch zerbrechlich, das ist unser Leib. Das ist unser Leib, das irdene Gefäß. Ja, lass es mal fallen. Ja, kürzlich haben die Töchter bei uns geputzt. Das machen die manchmal, finde ich ja klasse, dass sie der Mama helfen. Meine Frau hat einen neuen Wecker gekauft, war ganz stolz darauf. Guck mal, wie der leuchtet. Und auf jeden Fall beim Putzen ist er zipp. Er war 3 Tage alt. Kaputt. Irdenes Gefäß. Und sehen wir mal die Apostel, die von allen Seiten bedrängt gewesen sind. Oder Paulus, der sogar einen Pfahl in seinem Fleisch hatte. Und Gott ließ diese Männer, diese schwachen Männer, die lässt er zum Träger werden seines Evangeliums. Und das tut er ja mit uns auch. Wir haben ja das Evangelium durch sie überliefert bekommen und wir gehen heute hin, um unsere Mitmenschen zu erreichen oder das Wort Gottes zu verkündigen. Und wie tun wir das manchmal in einem irdenen Gefäß? Ja, sieht man nicht mehr gut. Oder man hat Herzprobleme oder was weiß ich, was es da alles gibt, ja? Und wir sind sowieso so schwach in allem. Aber Gott hat sein Evangelium nicht den Starken anvertraut, sondern was nichts ist vor der Welt. Ja? Dir hat das gegeben. Dir hat das groß gemacht. So, Kapitel 5, Vers 1. Denn wir wissen. Ach, herrliches Kapitel. Denn wir wissen. Ach, das ist für mich immer das Überragende, dass die Bibel nicht ein Religionsbuch ist. Kann sein oder nicht sein, mal sehen, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Nein, die Bibel vermittelt immer und überall 100%ige Gewissheit. Ja? Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Und da sagt er hier auch, das ist so eine klasse Gewissheit. Denn wir wissen, dass wenn so unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird wie ein Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Boah. Paulus sagt, ja, was ist denn unser Leib? Ja, ein zerbrechliches Gefäß, ist auch wie ein Zelt. Da kommt mal ein starker Windstoß und fluppdiwupp, da ist es weg. Aber wir wissen, muss nicht daran zweifeln. Komme ich auch da an? Ist das auch alles wahr mit dem Himmel? Wir wissen, wir haben einen Bau bei dem ewigen Gott. Können Sie sich das mal vorstellen, bei ihm zu sein? Ich habe jetzt Offenbarung kürzlich, wenn man da drin liest, und die Engel beten ja an. Es gibt ja Engel, die beten Tag und Nacht an. Und wenn man das mal liest, so richtig, und sich anschaut, dann merkt man, das ist überhaupt kein Zwang. Das ist nicht, dass die Engel da jetzt sind und jetzt den Druck haben und den Befehl haben, so du bist jetzt nur für die Anbetung da. Also Tag und Nacht musst du jetzt anbeten. Nein, man merkt, es ist kein Zwang. Die können nicht anders. Die können gar nicht anders. Die sind so überwältigt von Gott, dass sie nur anbeten können. Und das werden wir mal sein. Gott sehen, der überall gegenwärtig ist. Ach, hören wir auf. Haben nicht so viel Zeit. Jemand hat einmal gesagt, über allen Hiobs Botschaften dieser Welt steht Hiobs Botschaft. Ich weiß, auch Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hoffnung. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber es gibt dann auch Ermahnungen, also er schreibt das ganze Kapitel über diese Zukunft der Christen und so, aber er sagt auch, Leute, wir müssen uns aber auch vor dem Richterstuhl verantworten eines Tages, ja, das gehört auch dazu, da werden wir dann geprüft. Und um da überhaupt hinzukommen, ist es wichtig, neu geboren zu sein. Ist aber jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Kapitel 5, Vers 17. Und dann sagt er nachher, redet er auch tatsächlich von der Wichtigkeit unseres Missionsauftrags. Er sagt, darum gehen wir nun hin als Botschafter an Christi Stadt und bitten die Welt, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du mit Gott noch nicht versöhnt bist, da kommst du da nie an. Ne? Ist jetzt auch Evangelium. Kapitel 6. Mitarbeitend aber ermahnen wir euch. Vers 1. Dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ich möchte da nochmal zurückkommen. Der Jonathan hat das so schön gelesen. Ich glaube, das war nicht umsonst. Es ging mir so durchs Herz, 1. Korinther Kapitel 1. Da kommt besonders häufig das Wort Gnade vor. Ich weiß noch damals als Kind, ja, wenn mein Vater vielleicht oder meine Mutter oder was weiß ich, der Lehrer oder so, wenn die mir was wollten, was Böses, also die hatten ja recht, aber dann haben die immer so gesagt, Gnade dir Gott. Ja? Kennen Sie das auch? Ja, wenn man irgendwie dabei war, was Verkehrtes zu machen, die wollten einen warnen, Gnade dir Gott, du, mach das bloß nicht. Ne? Ja, da hat man immer so negativen Gedanken von der Gnade Gottes, dabei ist ja genau umgekehrt. Ja? Hoffentlich Gnade dir Gott. Heute wünsche ich mir das. Ne? Und da hat er ja gelesen hier, unser lieber Bruder, Vers 3, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes und so weiter und so fort. Also wir haben Gnade empfangen. Das ist das Evangelium übrigens des neuen Bundes des Apostel Paulus, die vollkommene Gnade. Diese vollkommene Gnade, entschuldigen Sie, hat Jesus noch nicht verkündigt. Jesus hat immer noch verkündigt, Gnade und Werke. Ja, Bergpredigt. Gnade und Werke. Es ging ums Reich, um Einzug ins Reich. Aber dann hat Gott ja noch andere Gedanken gehabt. Und Jesus hat ja noch viel mehr erfüllt am Kreuz von Golgatha, als nur für Israel, sondern für die ganze Welt und auch für die Nationenwelt. Und dann wird dieser Paulus berufen, dann wird er eingesetzt. So, und jetzt sagt Gott, und jetzt verkündigst du alle Nationen. Mein Wort gilt, Jesus hat für alle alles vollbracht. Du musst selber gar nichts mehr tun, du musst nur noch annehmen. Vollkommene Gnade. Danach sind die Werke wichtig, ja. Danach sind sie wichtig. Aber um gerettet zu werden, Gnade. Und dann sagt er aber, seht zu, Leute, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen habt. Ja, was meint er denn damit? Es betrifft jetzt uns alle. Sehen wir uns mal als Mitarbeiter Gottes. Lass die Gnade, die dir gegeben ist, nicht brach liegen. Das ist gefährlich. Lass sie nicht auf unfruchtbaren Boden fallen. Paulus erklärt das eigentlich selbst anhand seiner Person, was er damit meint, Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. In 1. Korinther 15, 10, da sagt er das. Da bringt er das auf den Punkt. Er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, seht ihr? Nicht vergeblich gewesen. Und jetzt gibt er die Erklärung, warum nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mir von ihm gegeben wurde. Aber das bedeutet, Leute, wir müssen uns nicht kaputt machen, wir müssen nicht uns ins Burnout hineinarbeiten. Das will Gott auch nicht. Es braucht Ruhephasen, die sind wichtig. Es braucht Gelassenheit. Ja, aber es gibt auch Kinder Gottes, die sind begnadigt und sie sind begabt und die leben ihr Leben, kommen sonntags mal in Gottesdienst, schön, gehen wieder nach Hause. Setz dich ein. Nutz die Gnade. Kapitel 7. Dass wir nun die Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist ein sehr ermahnendes Wort auch, dass wir die Heiligung vollenden. Was bedeutet das? Ja, wenn ich die Heiligung vollenden soll, dann bedeutet das doch eigentlich, dass ich in einem lebenslangen Prozess der Heiligung stehe, oder? Ich arbeite daran, die Heiligung zu vollenden. Sie wird nie aufhören. Ja, es kommt nie ein Punkt, wo ich sagen kann, so jetzt habe ich die alles erfüllt, jetzt bin ich total heilig. Der Stellung nach sowieso, auch das in Christus Jesus. Aber in der Praxis, nicht wahr? Das ist ein Prozess, jeden Tag müssen wir uns in der Heiligung üben. Und dazu gehört es dann ganz praktisch, das erklärt er in diesem Kapitel 7, dass wir jede ungeistliche Verschmutzung meiden oder uns davon reinigen lassen. Es ist übrigens interessant, dass er hier sagt, da wir nun die Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen. Hä? Reinige dich selbst. Seelsorge kann ja sehr wichtig sein, muss aber nicht. Ja, wenn du mit einer Sache selber nicht fertig wirst, dann ist gut, dass du vielleicht eine Schwester im Herrn hast oder einen Bruder im Herrn, an die du dich wenden kannst. Damit werde ich nicht fertig, bitte hilf mir beten. Ich möchte das aussprechen vor einem Menschen, aber es ist nicht zwingend nötig. Reinige dich selbst. Du kannst direkt mit deinem Problem zu Gott selber gehen, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Ja? Jeder aber, heißt es, wenn wir Abendmahl feiern, was heißt es da? Jeder aber prüfe sich selbst, nicht der andere, nicht ich gehe hin und sage, du hör mal, hast aber gestern da irgendwie, das hat mir aber nicht gefallen, was du da gesagt hast. Ja? Geht mich nichts an. Jeder aber prüfe dich selbst. Oder jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist, sagt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Kapitel 8 und 9, das fasse ich jetzt zusammen, das ist der vorletzte Punkt. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es Ihnen ja, über Vermögen haben Sie aus eigenem Antrieb gespendet. Jetzt geht es um, Kapitel 8 und 9 geht es um Geben, geht es um Spenden. Jetzt hat zum Beispiel heute Morgen, so schön hat er das gemacht, unser Jonathan, er hat zur Spende aufgerufen, ja, für unsere Internetarbeit und die ganze technische Arbeit, Video und so weiter und so fort, Livestream, wunderbar, kostet ja auch viel Geld. Aber Paulus redet jetzt in diesen beiden Kapiteln, wie soll man geben? Wenn man das alles zusammenträgt, er führt die Mazedonier als Beispiel an für das freiwillige Geben. Und wenn man das, alles was das Neue Testament darüber sagt, liest, dann stellt man fest, ja, die Lehre vom Geben unter dem neuen Bund lautet: Im Gegensatz zum Gesetz beruht das Geben im Neuen Testament auf absolute Freiwilligkeit. Ja, über Vermögen haben sie aus eigenem Antrieb gespendet. Neuen Testament immer freiwillig, nicht du musst. Geben geschieht aus freiem Antrieb, dem Drängen des Geistes nach und der Liebe, die in unseren Herzen wirkt. Da kann es durchaus mal sein, man spendet regelmäßig, ich sage das jetzt einfach mal so, man spendet regelmäßig und auf einmal kriegt man so den Impuls, Mensch, jetzt mach doch mal ein bisschen eine Sonderspende oder so. Also ich möchte jetzt nicht zur Spende aufrufen. Es geht jetzt nicht um Sie, um mich, wirklich. Wirklich. Mach doch jetzt mal eine Sonderspende. Ja? Aber auch umgekehrt. Ich bin jetzt gerade arbeitslos. Es geht mir nicht so gut. Wir haben so viel Ausgaben, wir haben Schulden. Da gibst du einfach mal nicht so viel. Viel weniger als den Zehnten. Ja? Muss nicht der Zehnte sein. Es darf mehr sein, es darf viel mehr sein. Es darf aber auch weniger sein. Verstehen Sie? Das ist das Neue Testament. Im Alten Bund war der Zehnte vorgeschrieben. Unter dem Neuen Bund ist das nicht mehr der Fall. Wir können lesen, Ja, Kapitel 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss, das ist wichtig. Oder aus Zwang. Das war im Alten Testament, war das Zwang. Du musstest den Zehnten geben. Und noch mehr Abgaben. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also bitte nicht aus Zwang. Und die Belohnung ist meistens, ja, Frucht, Freude. Und der Herr sagt sogar, dass man eigentlich nie Mangel haben wird. Gemeindebau wird gefördert, wenn man gibt. Gott wird verherrlicht, wenn man gibt. Und man sollte vor allen Dingen, Kapitel 9, Vers 15, vor Augen haben, immer wenn man gibt, sollte man vor Augen haben, die unaussprechliche Gabe Gottes in seinem Sohn. Gott hat alles gegeben. Er hat alles gegeben. Seinen ganzen Sohn. Gott war in Christus. Er hat sich selbst gegeben, 100% für erbärmliche Sünder. Also, geben. Und jetzt zum Schluss, Kapitel 10 bis 13, Kapitel 10, Vers 1, Schlüsselvers. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde des Christus, der ich unter euch anwesend, zwar demütig, abwesend, aber kühn euch gegenüber bin. Warum geht es jetzt in diesen drei letzten oder vier letzten Kapitel? Hier beginnt die Verteidigungsrede des Apostel Paulus gegenüber Menschen, die ihn verunglimpften. Er spricht über die besondere apostolische Vollmacht, die er von Gott bekommen hat und dass er diese sogar durchaus gegenüber diese falschen Lehrer benutzen kann als Apostel. Er hatte die Autorität dazu. Und das ist interessant. Man kann doch sagen, Mensch, Paulus muss sich doch nicht selber verteidigen. Hast du sonst immer geredet von, wie demütig du bist und so weiter und über deine Tränen und so. Nein, nein, das hat der Heilige Geist gewollt. Der hat das in die Bibel genommen, ja, in den zweiten Korintherbrief. Er will uns nämlich sagen, auch du hast eine Aufgabe. Und sag dir, ich bin, der ich bin. In diese Aufgabe hat Gott mich gestellt. Und da stehe ich zu. Auch anderen gegenüber. Das hat nichts mit Hochmut zu tun. Über die sich selbst hier Vortuenden, die ihre eigenen Ansichten bringen, spricht er über falsche Apostel und er vergleicht sie sogar mit Satan, der sich als Engel des Lichtes verstellt. Und dann sagt er ihnen, er sagt auch, worum es geht, in Kapitel 11, Vers 4, er sagt, die verkündigen einen anderen Jesus. Nicht den Jesus, den ich euch verkündige. Die verkündigen einen anderen Geist. Nicht den Geist, den ihr empfangen habt und der bei euch bleibt. Die verkündigen einen alttestamentlichen, einen judaistischen Geist. Die verkündigen einen Jesus plus Gesetz. Das war ja immer sein Kampf, das ganze Neue Testament. Und er sagt, die verkündigen ein anderes Evangelium. Ein religiöses Evangelium des eigenen Bemühens, nicht das Evangelium der vollkommenen Gnade. Passt auf, das sind falsche Apostel. Und die wollten den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter wegdrängen. Und in seiner eigenen dann Sonderberufung, um diese auch hervorzuheben, also er tut das auch, nicht weil er das müsste, aber er will dann einfach, ist auch ein bisschen ironisch gemeint, glaube ich, ja, spricht er zum Beispiel von seiner Entrückung. Er sagt, du hört mal Leute, ja gut, wenn die sich rühmen, dann jetzt fange ich auch mal an, mich zu rühmen. Ich bin entrückt worden, im dritten Himmel. Ja? Ich habe besondere Offenbarungen gekriegt und ich habe so viel Neues bekommen, so viel Offenbarungen. So viele Geheimnisse hat Gott mir kundgetan, dass er mir sogar einen Pfahl ins Fleisch gesteckt hat, damit ich mich bloß nicht erhebe. Und dann sagt er, darum will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Ach, klasse. Kapitel 12, Vers 9. Darum will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Ist das nicht gut? Wir machen es doch immer umgekehrt, oder? Wir rühmen uns unserer Stärke. Guck mal hier, du. Meine Leistung. Ja, in dieser Welt musst du Leistung bringen. In dieser Welt musst du stark sein. Im Sport musst du der Beste sein, sonst bist du gar nichts. Bei deinem Arbeitgeber und auf der Arbeitsstelle musst du was bringen. Leistung, stark sein. In der Schule, im Studium musst du Leistung bringen. Ist ja auch richtig, ist ja auch wichtig. Und trotzdem, bei Gott darfst du schwach sein. Es gibt es nur in der Bibel, glaube ich. Freu dich doch deiner Schwachheit. Das darfst du ihm auch sagen. Du darfst ihm bekennen, lieber Herr, ich bekenne dir meine Schwachheit. Ich werde damit nicht fertig. Ich kann da kaum alleine überwinden. Ich kann das nicht loslassen. Das kommt immer wieder von Neuem auf mich zu. Oder wie soll ich diese Arbeit bewältigen hier? Herr, ich bekenne dir meine Schwachheit. Es hat einmal jemand gesagt, Gott wusste um all deine Schwächen, bevor er sich für dich entschied. Gott wusste um all deine Schwächen, bevor er sich für dich entschied. Und ich will aufhören, aber doch noch mit dem Gedanken, Paulus war in eine Aufgabe gestellt als Apostel und die hat er verteidigt. Damit war er nicht hochmütig, sondern er hat dazu gestanden, es gibt auch eine falsche Demut, er hat dazu gestanden, wozu Gott ihn berufen hat. Und das möchte ich dir als Schlussgedanken mitgeben oder Ihnen als Schlussgedanken mitgeben. Man muss sich der gottgegebenen Aufgabe nicht schämen. Wenn der Herr dich, was weiß ich, in eine Kinderarbeit als verantwortliche Person gestellt hat, wenn der Herr dich in einem Werk, sei es auch in einem Missionswerk oder auch in einem weltlichen Betrieb, als Geschäftsführer eingestellt hat, wenn er dich berufen hat, was weiß ich, als Evangelist, als Pastor oder was auch immer, oder wegen mir auch in der Frauengruppe oder Männergruppe und so weiter, und du bist der Leiter oder die Leiterin, ja, es ist keine Demut, wenn man eine Position hat, die Gott einem gegeben hat, wenn Gott einen in eine Aufgabe gestellt hat und man ist bereit, diese demütig aufzugeben, nur weil andere sich hervortun. Ja, die kommen dann immer, ich kann doch viel besser predigen als du. Gott mich begabt hat. Mach mal Platz da oben, lass mich doch mal viel mehr hier. Ja, tritt du mal ins zweite Glied. Oder ich wäre ein viel besserer Geschäftsführer. Du meinst auch immer, du musst das letzte Wort haben. Ja, dafür ist er ja Geschäftsführer. Müssen wir doch mal einen anderen einsetzen. Und da muss man sich nicht demütig zurückziehen. Ich kann doch viel besser Kinderarbeit machen als du. Oder hier oben singen. Ihr müsst mich mal singen lassen. Lass dich nicht von deinem Platz verdrängen. Es sei denn, der Herr tut's. Altersmäßig oder gesundheitlich oder irgendwie anders, ja? Lass dich nicht verdrängen. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 8. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und das sagt Paulus natürlich auch von sich selbst. Ja, mich hat der Herr hier hineingestellt. Deshalb sollen wir jetzt keine Sesselkleber sein. Ne? Das ist damit sicherlich auch nicht gemeint. Aber steh dazu. Damit ehrst du Gott. Amen. Ich darf noch beten. Ich möchte dir danken, lieber Vater, für die wunderbaren Dinge in deinem herrlichen Wort. So umfangreich, so passend, so treffend. Auch für mein Leben, Herr. So vielsagend, so vielschichtig, so voller Gnade und Leben. Voller Liebe und Wahrheit. Gib uns Gnade, die Heiligung zu vollenden. Gib uns Gnade, zu dem zu stehen, wohin du uns gestellt hast. Sei es in dieser Welt oder in der Gemeinde. Danke dafür, Herr. Amen.